Prälat Werthmann stand 1897 mit der Caritas-Gründung schon nicht alleine da. Im Jahr 1848, ist ja auch eine historisch gewichtige Zahl in Deutschland, ist die Diakonie entstanden. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann so einen richtigen Boom mit Arbeiterwohlfahrt, Paritätischem Wohlfahrtsverband, Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und dem DRK. Also 6 Verbände in gut 70 Jahren. Wie kam das damals?
Ja, Sie haben das sehr schön beschrieben. Damit sind wir heute in einer guten Gemeinschaft und das hat historische Vorläufer in Krisen, in dramatischen Krisen. Und zwar die Industrialisierung hat natürlich soziale Folgen gehabt, einschneidende, ein großer Umbruch, ein großer Transformationsprozess, würden wir heute sagen, in der deutschen Gesellschaft. Und darauf hat Gesellschaft, den Sozialstaat, gab es damals in der Form ja noch gar nicht, wie wir ihn heute kennen. Das heißt also, Gesellschaft hat aus sich heraus in den verschiedenen Milieus Antworten gesucht auf die, wie es damals hieß, soziale Frage. Also die Industrialisierung hat soziale Fragen aufgeworfen, Krankheit, Tod, Gesundheit und die freie Wohlfahrtspflege, allen voran die Caritas, gefolgt von der Diakonie, haben dann in einem christlichen Wertverständnis sich aufgefordert gesehen, hier etwas zu tun. Und man würde heute sagen, ja, das ist ein gesellschaftliches oder ein zivilgesellschaftliches Engagement. Also die Antwort auf die große Krise, auf die Industrialisierung und die sozialen Folgen in Deutschland waren gesellschaftliche Formen der Vereinsgründung, der Assoziationsbildung, des Zusammenschlusses und der unmittelbaren Nächstenliebe sind im Grunde so begründet.
Sie haben eben schon von den unterschiedlichen Milieus gesprochen. Die Verbände haben ja auch sehr unterschiedliche Prägungen. Wenn wir jetzt auf diese Entstehungszeit gucken, war das eigentlich alles nur, ich nenne es jetzt mal, zielgruppenspezifische Hilfsbereitschaft, also für evangelische Christen, für katholische Christen, für Juden, oder waren das vielleicht auch jeweils Konkurrenzveranstaltungen zu bestehenden Hilfsprojekten?
Ja, ich glaube, die Konkurrenz kam später. Zunächst einmal war es stark wertebegründet in konfessionellen Werten, im Katholizismus, aber auch im Protestantismus. Und der Katholizismus hat in der Gründungszeit, da fielen dann so Begriffe wie am Ende des Deutschen Kaiserreiches im Übergang zur Weimarer Republik, Kulturkampf. Die katholische Kirche, mit ihr auch die Caritas, haben sich gegen den preußischen Staat, der ja eigene Vorstellungen hatte von Sozialstaatlichkeit, die ein Stück getrennt waren von christlichen Überlegungen. Da hat sich katholische Kirche und Caritas haben sich massiv auseinandergesetzt mit dem Staat in diesem Kulturkampf. Und das bedeutete eben auch, dass es hier ja über Jahre, Jahrzehnte bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1962 eine deutliche Auseinandersetzung gab um die Frage, was darf der Staat und was darf Gesellschaft? Und die Caritas hat damals sehr stark dafür plädiert, mit der katholischen Kirche hier den Spielraum für Gesellschaft groß und weit zu machen. Im Zuge der Modernisierung ist es natürlich ein Stück pluraler geworden. Wir haben heute, Sie haben das eingangs beschrieben, eine weite Palette von Weltanschauungen, die sich in den Wohlfahrtsverbänden, in den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege abbilden. Man muss aber sagen, heute vor dem Hintergrund des sozialen Wandels spielt vielleicht der Katholizismus, spielt auch der Protestantismus nicht mehr die entscheidende Rolle. Bei 50% Kirchenmitgliedschaft in Deutschland noch. Gleichwohl sind das die beiden großen Spitzenverbände, während die anderen Verbände ja deutlich kleiner sind. Und man könnte auch sagen, einige Milieus in Deutschland, heute im modernen Deutschland, sind gar nicht abgebildet. Und mit Verlaub gesagt, wenn Sie in die neuen Bundesländer gucken, wo die Kirchenbindung ganz gering ist, da muss man sich schon kritisch fragen, welche Bedeutung haben denn heute eigentlich noch katholische oder protestantisch-evangelisch geprägte Wohlfahrtsverbände? Was bilden die eigentlich ab in einer weitgehend nicht christlichen Umgebung? Die Muslime stellen ähnliche Fragen mit Recht, wie ich finde.
Das ist jetzt die konfessionelle Prägung oder eben auch die politische Prägung. Aber was ja alle gemeinsam haben, ist letztlich der Dienst am Menschen. Die sind inzwischen alle mindestens 100 Jahre alt, diese Verbände, über die wir hier sprechen, in 2 Fällen auch schon deutlich älter. Wie haben sich eigentlich diese Aufgaben, dieser Dienst am Menschen verändert im Vergleich zu den Gründungsjahren?
Ja, das ist eine große, eine aufgeladene Formulierung, Dienst am Menschen. Das geht ja zurück auf die Gründungsphasen der Nächstenliebe und derartigen Überlegungen. Heute haben wir es zu tun mit professionellen, stark mit hauptamtlichen, aber auch mit ehrenamtlichen ausgestatteten Organisationen, die viele Einrichtungen Dienste haben, die im Grunde einer der mit Abstand größten Arbeitgeber in Deutschland sind. Man muss sich diese Zahlen vergegenwärtigen, von gut 2 Millionen und über 2 Millionen Beschäftigten mittlerweile. Und die Aufgabenfelder, klassischerweise denkt man dann an die Altenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Behindertenhilfe, sind noch viel weiter gefasst. Also von Rettungsdiensten bis hin zu Weiterbildungseinrichtungen, also selbst im Bildungsbereich, sind die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und ihre Mitgliedsorganisation, das ist ja nochmal stark untergliedert in den Verbänden, im Grunde in allen personenbezogenen Dienstleistungen umfassend tätig. Gut, können Sie sagen, bei 2 Millionen Beschäftigten eigentlich auch naheliegend.
Wenn wir schon auf diese breite Palette an Aufgaben schauen, wo kam eigentlich damals und wo kommt heute das Geld dafür her?
Da gibt es einige schöne Mythen. Also wenn ich Studierende frage und wie sich die freie Wohlfahrtspflege wohl heute finanziert, dann ist der Gründungsmythos der freien Wohlfahrtspflege, der wird erzählt und der ist sicherlich auch realistisch. Also wenn es auch seine Gründung aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft heraus ist, dann sind das natürlich Mitgliedsbeiträge, Spenden, Geld- und Sachspenden, Zeitspenden. Die freie Wohlfahrtspflege, die ich Ihnen heute skizziert habe, mit großen Diensten und Einrichtungen, flächendeckend im gesamten Bundesgebiet präsent, finanziert sich zu gut, pauschal gesagt, 90% öffentlichen Zuwendungen. Das heißt, Entgelten und Zuwendungen, die Sie für die erbrachten Leistungen bekommen. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind demgegenüber eine kleine Einnahmequelle. Das hat aber auch eine Konsequenz, die ist nicht immer nur positiv. Mit dieser starken staatlichen Finanzierung und der Finanzierung aus Versicherungsbeiträgen werden Wohlfahrtsverbände, die früher auch sehr viel kritischer waren, ich hatte Ihnen das am Beispiel des Kulturkampfes beschrieben, werden natürlich auch zu öffentlich Beauftragten, die im öffentlichen Auftrag eine Leistung erbringen. Und damit ist manch ein Wohlfahrtsverband gemessen an der Gründungszeit heute sehr viel zahmer als Empfänger öffentlicher Leistung, als das vielleicht früher war. Also eine gewisse gesellschaftspolitische, sozialpolitische Enthaltsamkeit kann man durchaus bei dem einen oder anderen Verband im Laufe seiner Entwicklung feststellen.
Wenn wir auf Staatsnähe und Staatsferne schauen und auch auf die Ambivalenz dieser 125 Jahre Caritas, dann müssen wir natürlich auch über die Zeit des Nationalsozialismus sprechen. Weniger als 2 Monate hat der Verband damals gebraucht, um sich 1933 mit den neuen Machthabern zu arrangieren und deren vermeintlichen Kampf gegen Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, Bolschewismus, Unsittlichkeit und weitere Übel, wie es so in der Literatur heißt, zu unterstützen. Ist das eigentlich ausreichend aufgearbeitet, dass von so etwas wirklich nichts mehr zu spüren ist heute?
Ausreichend aufgearbeitet ist natürlich nichts, wenn man das so sagen kann. Aber wie beschrieben sind natürlich diese Verbände auch Teil der Gesellschaft und sie bilden natürlich auch Zeitgeist ab. Sie sind nicht unbedingt besser als im Grunde die Gesellschaft, in der sie leben. Gleichwohl kann man natürlich erwarten, dass sie distanzierter sind. Und wenn man beide konfessionellen Verbände sich anguckt, die Caritas und die Diakonie, dann sieht man schon unterschiedliche Strategien auch im Umgang mit dem Nationalsozialismus. Aber es sind immer ambivalente Verhältnisse, die zwischen Kooperation, Distanz, Kritik, das sind keine einheitlichen Gebilde, diese Verbände immer auch sich bewegt haben. Und sehr schön kann man das auch sehen am Beispiel der DDR. Nehmen Sie dort Caritas und Diakonie. Gerade die Diakonie waren Orte auch, wo kleine Freiräume eröffnet wurden, immer in der kritischen Auseinandersetzung mit der Duldung, manchmal auch mit der Kooperation mit dem Regime. Und das sind schwierige Aushandlungsprozesse, die es auf jeden Fall rechtfertigen, genauer sie zu untersuchen. Und die Verbändeforschung, die historische Verbändeforschung, die so etwas macht, die ist positiv gesagt noch vor dem Anfang. Also es gibt kleine Studien und wenn Sie mir das noch erlauben zu sagen, es ist im Grunde schon irritierend, dass eine der größten und wichtigsten Institutionen mit über 100 Jahren Geschichte mit so viel Beschäftigten so wenig erforscht ist. Also wir bewegen uns an manchen Stellen wirklich in einem, unübersichtlichen, unerforschten und auch noch ungehobenen Schatz.